Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Vater des Lichtes, der du uns heute die Sonne scheinen lässest, gib jetzt dem wahrhaftigen Licht, Jesus Christus, Eingang in unsere Herzen. Lass ihn darin leuchten und die Finsternis vertreiben, damit wir dich erkennen und lieb gewinnen. Siehe, wie verwirrt und verfinstert wir durch die Sünde sind. Bewirke du selbst durch deinen Geist, dass wir umkehren und dir im Glauben gehorsam werden. Herr Jesus Christus, du Sonne der Gerechtigkeit, wecke uns aus dem Schlaf unserer Sicherheit. Gib, dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern dir, der du für uns gestorben und auferstanden bist. Heiliger Geist, kehre bei uns ein, dass wir dein Tempel werden, worin du wohnst und wirkst. Heilige die Gedanken und Sinne, dass wir dein Wort fassen, deiner Leitung folgen und die kommende Woche in deinem Lichte wandeln. Heiliger dreieiniger Gott, halte deinen Ruhetag in uns, damit unser Werktag dir geheiligt werde. Brich an, du heller Morgenstern, und siege in unserem Herzen über die Finsternis. Amen. Und jetzt, liebe Gemeinde, wollen wir weiterfahren in der Auslegung des 13. Kapitels im 1. Korintherbrief. Wir lesen heute die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht, sie stellt sich nicht ungewärdig, sie sucht nicht das Ihrige. Sie lässt sich nicht verbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Dieses Wort steht im 13. Kapitel im 1. Korintherbrief. Lasset uns schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Amen. Liebe Gemeinde, die Liebe, was ist das? Nicht wahr, wir haben den Eindruck, es seien sehr hohe Töne, die da über die Liebe angeschlagen werden. Es geht wohl dem einen oder anderen unter uns fast so, wie wenn ein Lied zu hoch angestimmt ist. Und man dann denkt, da könne man ja nicht mitsingen. Große Worte. Wir sind sonst großen Worten gegenüber, mit guten Gründen, eher zurückhaltend. Zumal, wenn es große Worte über die Liebe sind, dann erst recht. Was tut hier der Apostel? Stellt er einen neuen Rekord auf? Einen Weltrekord der Liebe? Oder ein hohes Ideal, dem man sein Leben lang nachstreben kann und es doch nicht erreicht? Das wäre nicht gerade erfreulich. Vor allem nicht ermutigend für uns. Aber was ist es denn? Die Liebe. Gibt es das überhaupt unter der Sonne? Wächst diese Pflanze? Kommt dieser Baum vor in unserem Klima? Diese Frage ist mehr als berechtigt. Es gäbe das nämlich nicht, wenn es nicht gekommen wäre. Die Liebe hat kommen müssen. Sie ist ein Baum, sie ist eine Pflanze, die nicht auf der Erde wächst, sondern im Himmel. Das ist das Erste, ganz Sichere, was von dem, was der Apostel Paulus hier Liebe nennt, auszusagen ist. Es ist die Liebe Gottes. Gott ist Liebe. Gott. Aber liebe Gemeinde, und wir auf der Erde, Gott ist im Himmel, wir sind hier. Gibt es denn das nicht auf unserer Erde? Liebe. Wächst es nicht in unserem breiten Grad? Könnte man diese Liebe nicht vom Himmel auf die Erde verpflanzen? Es gibt Pflanzen, die nicht überall gedeihen. Wir haben vielleicht in den letzten Wochen die Alpenrosen gesehen und haben an jenes kleine Lied gedacht. Man darf's nicht verpflanzen, es blieb nicht im Tal. Die Heimat ist oben im himmlischen Strahl. Man dürfe die Alpenrose nicht in die Niederungen verpflanzen. Ist die Liebe so eine Art himmlische Alpenrose, was bei den Menschen unmöglich ist? Das ist möglich geworden bei Gott. Gott hat diese fremde Pflanze importiert auf der Erde. Er hat sie hier eingepflanzt. Wir stehen vor dem Geheimnis der Menschwerdung. Christus ist diese Liebe. Wenn wir an alles denken, was wir von ihm wissen, an seine Taten, an seine Tat, an sein Verhalten und an seine Worte, dann haben wir den Eindruck, der hat diese Liebe. Dem seine Liebe wird hier im 1. Korinther 13 beschrieben. Es hat darum einer den Vorschlag gemacht, der Hände und Füße hat. Ein Vorschlag, man möchte überall da, wo Paulus das Wort Liebe hat, in Gedanken Christus sagen. Christus sucht nicht das Seinige. Christus lässt sich nicht verbittern. Christus verträgt alles, glaubt alles, hofft alles. Christus duldet alles. Er ist die Liebe. Das ist das Zweite, was wir über diese Liebe ganz sicher sagen können. Darin ist erschienen die Liebe Gottes bei uns. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn dahingegeben hat für diese Erde, damit wir durch ihn leben sollen. Die Liebe ist also gekommen, verpflanzt worden, aber in ein Klima, das ihr nicht zusagt. In ein raues Klima. Alle Wetter, Frost und Hitze, Wasserschaden und Wetterschlag. Alle Elemente haben sich gegen diese Liebe aufgebäumt. Sie ist in Feindesland gekommen, diese Liebe, und hat kämpfen und sterben müssen. Man hat sie nicht ertragen auf diesem Planeten. Er wurde erschlagen und begraben und unter einen Stein getan. Das ist mehr als furchtbar. Und dann ist es geschehen, dass das Grab ihn nicht behalten durfte, dass der Stein abgewälzt wurde, dass es sich erwiesen hat, diese Liebe ist stark. Diese Liebe ist stärker als der Tod. Sie ist stark, die Liebe. Sie ist kämpferisch. Die kommt wieder, wenn man sie wegjagt. Die ist zäh und sie siegt zuletzt. Das ist das Dritte, was wir ganz sicher über sie sagen dürfen. Sie leidet und stirbt, aber sie siegt. Und nach seiner Himmelfahrt hat Christus seine Beziehungen mit dieser Erde nicht abgebrochen. Er, das Haupt im Himmel, erstreckt seine Glieder bis auf die Erde. Und wo es geschieht, das große Wunder, dass ein Mensch durch den Glauben im Heiligen Geist zu Christus kommt, da wird er ein Glied an diesem Leib. Da wird er, wenn man es technisch sagen will, ein Gefäß, ein Behälter. Nein, nicht ein Behälter. Behälter behält ja, sondern wir würden eher sagen, eine Leitung. Ein Leitungsrohr für diese Liebe von Christus zum Menschen hin. Und damit wird diese Liebe Gottes, diese Christusliebe, nun auch zur Menschenliebe, in denen der Mensch sie empfangen und weitergeben darf und soll. Es ist also in 1. Korinther 13 durchaus auch Menschenliebe beschrieben. In diesem Sinn. Und wir sind jetzt gefragt, von Wort zu Wort gefragt, ob wir Gefäße, ob wir Leiter dieser Liebe seien. Man hat etwa schon den Vergleich gebracht. Paulus halte uns hier einen Spiegel vor. Er zeige uns hier, was Liebe wäre und was wir nicht haben und sind. Das hat schon etwas dran, wenn man in diesen Spiegel schaut, wenn man es wagt, in ihn zu schauen, dann wird man erschlagen. Dann erfährt man, was es heißt, das Gesetz tötet. Ich möchte den sehen, der es aushält, in diesen Spiegel zu schauen. Aber die Sache mit dem Spiegel ist nur die halbe Wahrheit. Christus hat uns hier auch den Tisch gedeckt. Und auf diesem Tisch ist seine Liebe. Es ist wie ein Gabentisch, dieses 13. Kapitel. Und man kann nur staunen über den Reichtum der Gaben, der uns hier angeboten ist. Aber dieser Reichtum von Gaben ist nicht nur um anzuschauen, zum Anstaunen, sondern zum Zugreifen. Wir sollen nehmen und weitergeben davon. Und wer nimmt von diesen Gaben, wer sich das serviert, der wird hineingenommen mit dieser Liebe ins Leiden, ins Kämpfen, ins Sterben und ins Siegen. Der bekommt Teil an dieser Liebe, am Kampf und am Sieg. Das ist ebenfalls ganz sicher. Wer's von dieser Liebe bei sich hat, bei dem ist's nicht immer gemütlich. Liebe und Schwäche sind nicht das Gleiche. Es geht hart zu, wo bei einem diese Liebe ist. Es wird ihm zugesetzt, er ist in der Fremde. Etwas von dem, vom Wissen um diese kämpferische Seite der Liebe Gottes, ist in jenem launigen Lied, das wir als Junge der jungen Kirche seiner Zeit gesungen haben. Lieb sein, beieinander bleiben. Mag's regnen, mag's wettern, mag's herunterschneien, lieb sein, beieinander bleiben. O Liebe, Liebe, du bist stark. Du streckest den in Grab und Sarg, durch den die Felsen springen. Das ist die Liebe Gottes, die Christusliebe, die nun auch Menschenliebe sein will unter uns. Und nun, liebe Gemeinde, wollen wir diesen Gabentisch ein wenig anschauen und uns bedienen. Vorab sind zwei Gaben, die da angeboten sind. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Langmütig. Das heißt es sonst im Alten und im Neuen Testament von Gott. Gott ist langmütig. Das heißt, ganz wörtlich könnte man sagen, Gott hält seinen Zorn zurück. Gott ist langsam zum Zorn. Gott fährt nicht rein, auch wenn er zornig ist, aus gutem Grund. Gott hält an sich. Er ist langmütig. Möchten wir Väter, wir Familienväter, uns das sagen lassen? Vor allem, wenn wir bei Tisch sitzen mit unseren Kindern und etwa ihre Unart zum Vorschein kommt. Die Liebe des Vaters ist langmütig. Der Vater gibt Zeitchance zur Umkehr und zur Einkehr. Nicht etwa, dass er unendlich ewig nachsichtig wäre. Gott kann zornig sein. aber er ist langmütig. Und zu dieser negativ zurückhaltenden kommt die andere, die positiv entgegenkommende Gabe. Gott ist zugleich gütig, freundlich. Das heißt, er hält nicht nur zurück mit seinem Zorn, er lässt seine Sonne scheinen über die Guten und über die Bösen. Er lässt es regnen über die Gerechten und Ungerechten. Gott ist langmütig und freundlich. Unseren Schwächen, Unarten, unserer Sünde gegenüber, weil er warten kann. Ich habe am letzten Freitag in einem Berner Spital eine Zeit lang einer schwedischen Heilgymnastikerin zugeschaut, wie sie versuchte, einem überaus hinfälligen, alten Patienten im Korridor des Spitals die ersten Schrittlein wieder beizubringen, zu zeigen, wie man den Stock recht aufsetzt und wie man es macht, wenn man geht, mit einer Engelsgeduld. Es kam mir beim Zusehen das Wort langmütig und freundlich in den Sinn. Nicht nur mit den Schwächen und Gebrechen des Körpers, auch mit den Schwächen und Gebrechen der Seele, auch mit den moralischen Gebrechen, langmütig und freundlich ist die Liebe. Was für eine Kraft, die uns da angeboten ist. Die Liebe, die warten kann. Auch Langmut und Freundlichkeit beweist etwa auf der Straße, dem schwächeren Fahrer gegenüber. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Und dann, liebe Gemeinde, fährt er weiter. Es kommen jetzt drei Gruppen von Gaben. Die erste Gruppe zeigt uns die liebe Not, die man mit sich selber hat. Man ist sich selber im Blick auf die Liebe immer wieder das erste und schwerste Problem. Es heißt da zuerst, die Liebe eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht, sie stellt sich nicht ungebärdig und sie sucht nicht das Ihrige. Sie eifert nicht, die Liebe. Eifer, Übereifer, gar Fanatismus ist nicht ein Zeichen des Vorhandenseins der Liebe, sondern ein Zeichen des Vorhandenseins von Angst und Schwäche. Wenn man Angst hat, dann fängt man an zu eifern. Ja, dieses Eifersüchtige, wachen darüber, dass einem doch ja die Fälle nicht davonschwimmen. Diese Angst, nicht zum Zug zu kommen, diese Angst hinten abzukommen, aus der heraus wir dann zu eifern beginnen, zu hasten und zu schnappen, zu hetzen. Die Liebe eifert nicht. Sie ist ruhig. Diese Liebe will er uns schenken, die nicht eifern muss. Und die Liebe treibt nicht Mutwillen und sie bläht sich nicht. Es ist beides fast dasselbe. Sie prahlt nicht und sie bläht sich nicht. Sie muss nicht mehr sein wollen, als was sie ist. Kann das sein, was sie ist? Hat einmal ein Ladenbesitzer gesagt, es gebe Geschäfte, die mehr im Schaufenster hätten als am Lager. Es gäbe andere Geschäfte, die mehr am Lager haben als im Schaufenster. So gibt es Menschen, die mehr am Lager haben als im Schaufenster. Und zu diesen Menschen will Christus uns machen. Zu denen, die nicht auftrumpfen müssen, die sich nicht aufblähen, die nicht das Rad schlagen müssen, um zu imponieren. Das, was etwa Albert Schweitzer einmal sagt. Kraft macht nicht Lärm. Sie ist da und wirkt. Die Liebe ist eine leise Kraft. Sie hat einen ruhigen, stillen, leisen Gang. Sie prahlt nicht und bläht sich nicht. Diese Liebe schenkt er uns. Wir haben sie ja nicht. Und sie stellt sich nicht ungebärdig. Das heißt, sie fügt sich in das, was schicklich ist und was gute Sitte ist. Diese Liebe meint nicht, sich kraftmeierisch und hochnäsig über das hinwegzusetzen, was man im guten Sinn tut. Sie meint nicht, durch Extravaganz glänzen und imponieren zu müssen. Barth sagt einmal, ein genialer Zigeuner sein und damit sich interessant machen. Das muss man nicht. Die Liebe stellt sich nicht ungewärtig. Sie benimmt sich anständig. Diese Liebe will er uns schenken. Und dann, zusammengeballt, diese Gaben in der einen. Sie sucht nicht das ihrige. Da ist nun jenes kleine, dicke, gefräßige Ich angepeilt. Jenes unverfroren, egoistische, dessen höchste Wahrheit und Weisheit lautet, was nützt mir ein schöner Garten, wenn andere drin spazieren gehen? Was nützt es mir? Diesem Ich wird durch die Liebe der Krieg erklärt. Diesem Ich legt die Liebe die Axt an die Wurzel. Dieses harte Ich wird hier aufgeknackt, geöffnet und zugänglich gemacht und frei gemacht für die anderen. Oh, was leiden wir doch darunter, dass wir nicht aus unserer Haut heraus können, dass immer wieder alles am Ich, am eigenen kleben will, dass nichts von uns ausgehen will. Diese merkwürdige Anziehungskraft, dieses Ich, wird hier durchschnitten. Wir werden hier freigegeben. Von uns weg. Ich habe vernommen, auf dem Fußballplatz sei es wichtig, dass jeder einzelne Spieler zur rechten Zeit den Ball weggeben könne. Wenn einer den Ball nicht weggeben könne, sei er ein schlechter Spieler. Wenn einer nur daran denkt, dass er das Goal macht und nicht der andere, im Weggeben des Balls liege das Geheimnis des Sieges. Das ist nicht nur auf dem Fußballplatz so. Das ist auf der ganzen Linie so. Auch auf dem Arbeitsplatz, auch in der Familie, auch auf dem Boden der Kirchgemeinde, überall geht es darum, dass das Weggeben geschieht. Die Liebe eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläst sich nicht auf, sie stellt sich nicht ungewärtig, sie sucht nicht das Ihre. Sie muss nicht mehr das Ihrige suchen. Sie kann weggeben. Sich verschenken. Diese Liebe ist uns heute Morgen angeboten. Dann die zweite Gruppe. Sie stellt uns vor die Not, vor die liebe Not, die man mit dem anderen hat, mit dem Nächsten, mit dem Mitmenschen, auch mit dem Glaubensbruder. Paulus redet ja hier zu Glaubensbrüdern, zu den Korinthern. Da heißt es nun, die Liebe lässt sich nicht verbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Die lässt sich nicht verbittern, nicht aufreizen. Es ist nämlich so, es sind nicht nur die Schwächen der Mitmenschen, die einen zur Raserei bringen könnten. Es sind seltsamerweise vor allem auch die Stärken, die Gaben, die Überlegenheiten der Mitmenschen, die einen nervös machen können, aufreizen können, wie Paulus hier sagt. Wenn der andere bessere, überlegenere Gaben hat als man selber. Ich denke da an den wirtschaftlichen Konkurrenten. Oder ich denke an den Rivalen in der Verwaltung, im gleichen Büro. Oder ich denke an den Mitarbeiter auf dem Boden der Kirchgemeinde. Es ist das giftigste, verborgenste Kräutlein, das hier wächst, der Neid. Der Neid, der einen so nervös macht, der einen immer wieder anpeitscht, zum Wettlauf, zur Kraftprobe mit den anderen. Die Liebe lässt sich nicht verbittern, nicht aufreizen, nicht nervös machen. Die Liebe ist stärker als der Neid. Es gibt einen Unkrauttod für das Kräutlein Neid. Und dieser Unkrauttod ist die Liebe. Und sie rechnet das Böse nicht an. Sie führt über die Fehler des anderen nicht Buch. Sie legt keine Dossiers an. Sie tut nicht das, was man etwa halb drohend sagt, das schreibe ich mir hinter die Ohren. Es ist bei ihr auch das nicht, was wir schwerblütige Berner meinen, wenn wir grimmig sagen, da Schmerine, das ist mir unter die Haut gegangen, das vergesse ich dem nie. Es ist der nachtragende Groll, der hier zu Fall gebracht wird und ausgeräumt wird. Was für Zentnerlasten, was für Bergeslasten müssen von uns fallen, wenn wir den nachtragenden Groll hergeben können. 10, 20, 30 Jahre lang einem Menschen etwas nachtragen, was für eine Last ist das? Wir dürfen es hinlegen, hergeben. Die Liebe räumt es aus. Petrus hat einmal Christus gefragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben pro Tag? Genügt 7-mal. Und Petrus hat gemeint, er rechne gut, er rechne hoch. Und Christus hat ihm zur Antwort gegeben, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Das heißt, rechne überhaupt nicht, sondern vergib. Es ist die Vergebung, die vergebende Liebe, die uns hier angeboten ist. Die Liebe rechnet das Böse nicht an. Und sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Ja, kann man das? Sich der Ungerechtigkeit freuen. Wenn einer im gleichen Büro einen jahrelang geplagt hat bis aufs Blut, schikaniert hat fast bis zum Herzinfarkt, und eines Tages kommt die Polizei und verhaftet den, weil er Unterschlagungen gemacht hat. Da dann meldet sich die Freude am Unrecht. Die Freude an der Ungerechtigkeit, die der andere getan hat. Das ist die böseste Freude, die Schadenfreude. Darüber, dass der andere schlecht ist und dass man selbstverständlich besser ist als er. Die pharisäische Freude, das kommt auch unter uns Frommen vor. Dass wir Fromme auf die Welt hinunterschauen, der ja immer wieder alles auskommt. Da man immer wieder sieht, wie es steht. Diese Schadenfreude kann allerdings auch auf Seiten der Welt sein. Wenn einmal in der Kirche ein Skandal ist, dann fliegen die Federn und klappern die Schreibmaschinen. Dann ist etwas an dieser Freude sichtbar. Oder wenn die Gemeinschaftsleute an der Kirche Fehler entdecken. Oder wenn die Kirche in den Gemeinschaften Fehler entdeckt. Das ist jene Freude am Unrecht der anderen. Die Liebe aber überwindet auch diese böse Schadenfreude. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Der Wahrheit freuen wir uns alle, liebe Gemeinde, unter zwei Bedingungen. Einmal, dass sie unverbindlich ist. Und zweitens, dass sie nicht etwa gegen uns ist. Dann freuen wir uns ihrer. Wir sollen uns und dürfen uns der Wahrheit freuen. Nicht nur, wenn sie gegen den anderen ist, wenn wir sagen können, der hat's ihnen wieder einmal gesagt, sondern dann, wenn ein anderer uns die Wahrheit ins Gesicht sagt. Die Wahrheit, die uns entwaffnet. Sich dieser Wahrheit freuen. Es ist letztlich die reine Freude am strafenden, reinigenden und zurechtbringenden Wort, was uns damit angeboten ist. Die Liebe überwindet die Not, die wir mit dem Bruder, mit dem anderen haben. Die lässt sich nicht aufreizen, verbittern. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Und schließlich die dritte Gruppe. Da handelt es sich nun um die Not, um die liebe Not, die man mit Gott haben kann. Nicht nur mit sich und mit den Mitmenschen. Man kann auch an Gott leiden. Man kann auch um Gottes Willen leiden. Wenn man eben in Kämpfe geführt wird, durch die Liebe, und in Niederlagen geführt wird, durch die Liebe, wenn man das Kreuz, ich meine nicht das Schmuck, sondern das Kreuz, das wirkliche Kreuz tragen muss, wenn es Lasten gibt um Gottes Willen, dann kann man irre werden an Gott. Und da heißt es nun, Gott will uns eine Liebe schenken, die alles verträgt. Das ist jene seltsame Liebe, die darhalten kann. Die Liebe, die darhält, den Rücken darhält. Die Liebe, die das Kreuz trägt, mit beiden Händen ergreift und annimmt. Das persönliche Kreuz oder das Kreuz des Bekennens. Es hat während der Hitlerzeit ein Katholik, ein Bischof in Deutschland gesagt, der Amboss sei stärker als der Hammer. Der Amboss, der darhält, sei stärker als der Hammer, der dreinschlägt. Das ist die Liebe, die alles verträgt. Und es kann dann zu Glaubensanfechtungen kommen. Das Wörtlein warum, das Hiobswörtlein, kann einem über die Lippen kommen. Es gibt so vieles, das einen vom Glauben wegbringen, an Glauben irre machen könnte. Ich denke jetzt vor allem an ältere Menschen. Und da will er uns die Liebe schenken, die alles glaubt, die trotzdem glaubt, die trotzdem liebt. Und es kann vorkommen, dass hoffnungslose Situationen eintreten, persönlich oder allgemein, dass sinnloses Leiden getragen werden muss, dass es finster wird, man den Sinn nicht mehr sieht. Und dann geht es darum, noch zu hoffen. Nur noch das, aber noch zu hoffen, wo es nichts mehr zu hoffen gibt, menschlich gesprochen. Von allem, was wir Menschen füreinander tun können, ist das etwas vom Wichtigsten, dass wir füreinander hoffen. Braucht eigentlich jeder Mensch einen Menschen, der für ihn hofft, der nicht über ihm den Stab bricht, der ihn nicht preisgibt und abschreibt. Denke da vor allem an unsere Ärzte. Sie brauchen diese Liebe, die alles hofft. Und das vierte, letzte, sie duldet alles. Es kann lang gehen mit dem Warten und Hoffen und Glauben. Es kann lange dauern, jahrelang, ein Jahrzehnt lang kann es dauern, dieses Kreuz tragen. Und da sagt Christus, in seinen Endzeitreden, wo er viel vom Leiden spricht, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Nicht nur darhalten, durchhalten will diese Liebe schenken. Durchhalten. Es ist in schweren Zeiten, langen schweren Zeiten so, dass der Teufel Freude hätte, uns durch Heimsuchungen und Prüfungen von Gott loszukeilen, von Gott zu scheiden, wegzubringen. Aber nichts, sagt Paulus an anderer Stelle, kann uns scheiden. Keine Macht, kein Mensch, kein Teufel, man selber nicht. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Das heißt, sie verträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles, die Liebe. Viermal heißt es alles. Wenn es heißen würde, ein wenig oder vieles, aber es heißt alles. Diese Liebe, die Liebe Gottes, die Christusliebe, die uns hier angeboten ist, diese Liebe höret nimmer auf. Amen. Lasset uns beten. Wir wollen miteinander mit vernehmlicher Stimme das Christusgebet beten. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, dein Name werd geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wer nicht bei uns zur Taufe bleiben kann, möge nun in den Frieden dieses Tages und in die Arbeit der kommenden Woche hineingehen, unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf euch. und schenke euch seinen Frieden. Amen.